Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ein großes Corona-Fieber weltweit und es gibt viel Panik, viel Hektik auf dieser Erde im Moment, nicht nur in Deutschland, sondern praktisch überall. Es gibt viele Berichte, die den Menschen Angst machen. Umso wichtiger ist es, wenn man auch Gegenstimmen hört, Gegenstimmen, die tatsächlich zunächst mal beruhigend wirken, jedenfalls was das Virus angeht. Was die ganzen Begleiterscheinungen weltweit betrifft, da werden noch viele Folgen kommen, die uns weiterhin in Atem halten werden. Ich begrüße ganz herzlich bei uns jetzt nicht im Studio, sondern per Skype zugeschaltet aus Griechenland, Herrn Dr. Wolfgang Wodak. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr Dr. Wodak, Sie haben eine Vita, die ist sehr lang. Sie sind Lungenfacharzt, Seuchenexperte. Sie sind viele Jahre an vielen Akademien tätig gewesen für das öffentliche Gesundheitswesen, für Arbeitsmedizin in Berlin. Sie haben vor allem um die Fachbereiche Epidemiologie und Gesundheitsökonomie jahrelang gearbeitet. Vor allem waren Sie auch an der berühmten Johns Hopkins University in Baltimore Stipendiat für diese Fachbereiche. Sie sind Schiffsarzt gewesen, Hafenarzt. Sie haben Gebietsbezeichnungen, innere Medizin, Hygiene, Umweltmedizin. Sie waren lange als Amtsarzt tätig, als Dozent an Unis und Fachhochschulen. Ich sage das deshalb, damit die Zuschauer auch wissen, dass man Sie als Experten nicht einfach vom Tisch wischen kann. Sie sind auch politisch lange tätig gewesen. Als SPD-Politiker waren Sie im Bundestag. Und Sie waren auch im Europaparlament und immer wieder ging es um die Themen Ethik, Gesundheit, Hygiene und was alles jetzt passiert. Also wir sehen viel Panik in der Welt. Geht das für Sie ethisch richtig und in Ordnung so zu oder wie sehen Sie im Moment diese sehr panische Debatte?
Ich muss eins korrigieren, ich war nicht im Europaparlament. Ich war in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
Okay, stimmt. Und, das sehe ich auch gerade, ja.
Das war auch der Ort, wo wir dann die Untersuchung über die Schweinegrippe gemacht haben. Und das war auch ein Hype. Und es werden sich viele noch daran erinnern, wie dort Angst verbreitet wurde und wie uns gesagt wurde, wir sollten uns alle impfen lassen. Es war damals ziemlich einfach, dahinter zu schauen, dass dort große Lobbyisten Anstrengungen unternommen waren, um eben Impfstoff dann zu verkaufen. Das sind Riesengeschäfte gemacht worden, mit unnötigem und schädlichem Impfstoff sogar. Und das, was wir jetzt sehen, das ist ja in China losgegangen. Und es ist wieder von Virologen angezettelt worden, wenn ich mal so sagen darf. Die haben Alarm geschlagen. Virologen, das sind ja Menschen, die kümmern sich um ganz, ganz kleine Lebewesen, ganz, ganz kleine Partikelchen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene davon. Und die vermehren sich enorm. Und diese Viren machen uns auch krank. Und zwar jedes Jahr. Es gibt ja jedes Jahr dann diese Grippewelle, die wir alle kennen. Und wenn ich in der Praxis dann mal meine Patienten frage, haben sie denn schon dieses Jahr eine Grippe gehabt? Dann sagen einige auch, ja, ja, schon zweimal. Das heißt also, jedes Jahr ist es normal, dass Menschen mit oder ohne Fieber dann irgendwie Schmerzen kriegen im Bereich der oberen Luftwege oder dass die Nase ganz doll läuft oder dass es im Rachen wehtut oder dass man auch hustet und eine Bronchitis kriegt. Und einige kriegen dann auch eine Lungenentzündung. Das kommt vor, besonders dann, wenn man geschwächt ist. Und das, was wir jetzt erlebt haben, was in China losging, das haben wir uns hier von Europa aus angeguckt und wir haben eigentlich nicht bemerkt, dass es irgendwie besonders war für uns. Es sind nicht mehr Fälle da gewesen. Es gibt da ja diese regelmäßige Überwachung der akuten Atemwegserkrankungen. Gibt es ganz viele Arztpraxen, die dort mitmachen und die melden immer jede Woche, ob es mehr werden, ob es weniger werden. Und das ist dieses Jahr eigentlich ganz normal verlaufen. Insgesamt sind nicht mehr oder nicht weniger Fälle als die Vorjahre.
Ja, vielleicht entschuldigen Sie, vielleicht ist es ja auch, sind es deswegen nicht so hohe Zahlen, weil die jetzt alle unter das Coronavirus fallen, denn das sind ja ähnliche Symptome. Ist das möglich?
Das sind akute Atemwegserkrankungen und das sind alle Erreger, die das machen, sind damit drin. Da sind schon immer die Coronaviren dabei gewesen und zwar mit 5 bis 15%. Recht kann man rechnen, waren auch immer Coronaviren für unsere Grippe verantwortlich. Ist es nicht ein Virustyp allein, sondern meistens sind es zwei oder drei, die dann das ausnutzen und die sich dann vermehren. Also gerade Coronaviren sind häufig vergesellschaftet und machen uns gleichzeitig mit anderen Viren krank. Und wenn man nur nach den Coronaviren guckt und nur den Test hat für diese eine Sorte, dann kann man natürlich die anderen gar nicht beurteilen und man kann letztlich gar nicht sagen, welche Viren es waren, die dann schlimmer waren und die mehr Symptome gemacht haben.
Aber es wird ja jetzt sehr deutlich klar gemacht, es hieß ja erst das neuartige Coronavirus und jetzt wird es Covid-19 genannt. Also es hat ja einen anderen Namen bekommen. Hat man es damit aus dieser allgemeinen Coronavirus-Familie herausgeholt? Ist es ein anderes oder kann man es gar nicht unterscheiden?
Wissen Sie, stellen Sie sich mal vor, Sie haben folgende Situation. Ich will das einfach mit ganz einfachem Beispiel mal erläutern. Sie haben da eine sehr große Verkehrsstraße, wo ganz viele Autos fahren. Also in 4 Spuren oder in 6 Spuren fahren die hin und her. Und Sie machen die Augen zu und Sie lassen 1000 Menschen dort über die Straße gehen mit verbundenen Augen. Das ist gefährlich. Und da werden, sagen wir mal, 100 Menschen sterben im Straßenverkehr. Und das zählen Sie und dann messen Sie das jedes Jahr oder jedes Mal, wenn Sie das wieder diesen Versuch machen, werden wieder so und so viele sterben. Das ist so ähnlich wie bei der Grippe auch. Das ist gefährlich in der Jahreszeit. Aber wir haben uns bisher nicht darum gekümmert, ob diese Menschen durch Lastwagen überfahren werden, durch Motorräder, durch PKWs, durch Kombis und durch welchen Autotyp. Das ist das, was wir bei den Viren jetzt machen.
Das heißt,
es ist gefährlich. Ja. In der kalten Saison ist es gefährlich und es gibt viele Viren, unterschiedliche. Wie es unterschiedliche Autos auf dieser gefährlichen Straße gibt, über die man dann lieber nicht gehen sollte. Und dort, da ist es natürlich dann, es ist eigentlich unerheblich, denn wenn da mehr Platz ist für die eine Sorte Viren oder wenn wir eine Sorte Viren jetzt wegnehmen würden durch eine Impfung, wie wir das bei Influenza ja tun, dann hat man gesehen, dass für die anderen Viren mehr Platz ist. Und dann ist da plötzlich die Gefahr nicht verändert, die bleibt die gleiche. Das heißt, es ist nicht notwendig und es lenkt uns ungeheuer ab von viel wichtigeren Maßnahmen, wenn wir jetzt uns um die einzelnen Virustypen kümmern. Das machen die Virologen, die leben davon. Und die machen dann Impfstoffe und wollen die verkaufen und machen Tests und verdienen daran und sind wichtig und spielen ab. Letztlich ändert das nichts an der Gesamthäufigkeit der Viruserkrankungen. Und das kann man ablesen an diesen Sentinel-Praxen einerseits. Man kann es auch ablesen an den Todesfällen. Denn es stimmt, die Grippe ist gefährlich, egal welche der Viren da uns dann angreifen. Jedes Mal, in jedem Jahr, in jeder Saison sterben mehr Menschen in der Grippesaison als zum Beispiel im Sommer. Da gibt es jedes Mal so eine Welle. Und diese Übersterblichkeit, die ist in diesem Jahr nicht größer als in anderen Jahren zuvor. Auch wenn man guckt, wie sieht das aus in China, sieht man nicht mehr Fälle. Und obwohl in China ja der Alarm geschlagen wurde, da ist nicht mehr passiert. Und in Italien, wo man jetzt so großen Lärm macht, auch da ist die Sterblichkeit in der vorigen Woche und in der Woche davor nicht höher gewesen, eher niedriger noch als in den Vorjahren. Das heißt, ja, es gibt ganz bestimmte Indikatoren, die sind harte Indikatoren. Da weiß man genau, was gemessen wird. Das wird jedes Jahr so gemessen. Und damit kann man auch vergleichen, ob es in diesem Jahr mehr wird. Und diese Indikatoren, die zeigen, in diesem Jahr wird es nicht mehr.
Ja, das heißt, wenn Sie sagen, die Indikatoren zeigen, es werden dieses Jahr nicht mehr, sind da eingeschlossen die offiziell gemeldeten Coronavirus-Fälle der Infizierten und auch der Verstorbenen?
Wissen Sie, das Verhältnis der Influenza-Viren, die gemessen werden, und der Coronaviren, die gemessen werden, das ist hier in Deutschland etwa wie 1 zu 20. Das heißt, ein Teil Coronaviren und 20 Teile Influenza. Aber das liegt auch nur daran, weil Influenza mehr gemessen wird. Was wir zurzeit beobachten, ist nicht die Zahl der Grippefälle oder die Zahl der Corona-Beteiligung an dieser Grippe, sondern was wir messen, ist die Zahl der Testungen, wie viel Testungen wir machen. Und dann haben wir natürlich, wenn wir testen, auch immer Coronaviren dabei. Und da sind keine anderen Ergebnisse als die eigentlich zu erwarten wären. Wir wissen, dass da 5-15% Coronaviren dabei sind. Und wenn wir 100 Mal testen, dann haben wir 15 Fälle. Und wenn wir 1000 Mal testen, dann haben wir 150 Fälle. Und wenn wir 10.000 Mal testen, entsprechend. Das heißt, je häufiger wir testen, umso mehr Coronaviren finden wir natürlich. Und das zählen wir und sind ganz aufgeregt, haben wir vorher aber nie gezählt.
Trotzdem ist es ja so, Frau Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, sagte ja völlig emotionslos, so fast wie nebenbei, dass sich 60-70% der deutschen Bundesbürger anstecken würden an diesem Coronavirus. Das wäre natürlich ein bisschen viel für eine normale Influenza, oder?
Nee, das ist einfach so, wenn Sie regelmäßig in dieser Grippewelle, da wird ja immer gezählt, wie viel Prozent der Bevölkerung sind in dieser Woche krank geworden. Und das sind manchmal 5, manchmal 3, manchmal 8%, die dann gerade in dieser Woche dies erwischt hat. Ja. Wenn Sie sich mal umhören, im Bekanntenkreis hören Sie auch, oh, mich hat es erwischt und ich habe gerade, das sind ungefähr so zwischen um die 5% rum bis 8% manchmal in der dollen Welle. Und wenn da so eine Grippe 3 Wochen dauert etwa, dann haben Sie schon 3 mal 8%, weil jede Woche neue erkranken. Das heißt, Sie haben in einer Grippesaison haben Sie ungefähr 50% der Bevölkerung mindestens, die mal eine Grippe gehabt haben. Wenn Sie sich umhören, wie oft haben Sie letztes Jahr die Grippe gehabt? Die meisten sagen 1 mal oder 2 mal. Und einige sagen, nee, dieses Jahr gar nicht. Also das ist sehr unterschiedlich und deshalb kommt es hin, dass in einer Grippesaison 70% der Bevölkerung eine Grippe kriegen. Und zwar oft mit Fieber und mit unangenehmer Symptomatik, mit Husten und all dem. Das passiert aber jedes Jahr. Und immer sind Coronaviren dabei in der Zahl von 15%. Deshalb, wenn die Kanzlerin jetzt sagt, oh, wir müssen damit rechnen, dass in diesem Jahr 70% der Bevölkerung auch Coronaviren haben, Herr Gott, naja, das war aber immer schon so, Frau Kanzlerin. Da müssen Sie sich nicht aufregen.
Also es beruhigt mich natürlich, das zu hören. Die nächste Frage ist dennoch, also wenn wir jetzt die vielen Panikbilder sehen, die aus China im Januar und Februar uns alle hier sehr beunruhigt haben, das Ganze geht ja auch in Italien weiter, völlig überforderte und überlastetes Ärztepersonal. In Spanien höre ich das jetzt auch, da kommen auch viele Berichte bei uns an. Ist das alles jetzt einer gewissen Panik, die ausgelöst wurde, geschuldet? Rennen da jetzt so viele Leute zum Arzt?
So langsam hat das auch andere Gründe nachher. Wissen Sie, jetzt inzwischen hat es eine große Firma Roche, kriegt gerade die Zulassung für einen Test und freut sich, dass sie Millionen Tests zur Verfügung stellen will. Diese Tests sind völlig unnötig, aber die Firma Roche wird die sicher verkaufen wollen und die werden sicher dafür sorgen, dass die Panik bleibt, damit sich die Leute testen können. Das heißt, es gibt so Dynamiken, die dann dazu führen, dass das Ganze verstärkt wird. Es gibt Interessen, die dahinter stehen. Ein Virologe ist natürlich wichtig, der will Geld für sein Institut haben, der will immer im Gespräch bleiben und der will auch ganz wichtig sein als Berater der Kanzlerin. Kann er ja auch. Aber das reicht eben nicht aus, sondern das ist eine Sache, da muss man ein bisschen ja, ganzheitlicher sich das angucken, was da passiert in der Bevölkerung. Und das fehlt unheimlich. Da fehlen die Leute, die sich normalerweise um die Häufigkeit von Krankheiten kümmern, die das vergleichen können, die das in Beziehung setzen können zu normalen Werten, damit man sagen kann, da ist was wirklich Besonderes oder das kennen wir jedes Jahr. Und das fehlt mir jetzt unheimlich und ich frage mich schon die ganze Zeit, wer ist das, der dieser Hype die ganze Zeit so füttert und die ganze Zeit, wer hat da gut von, was soll das alles? Denn die Menschen sind nicht mehr krank und nicht ernster krank als alle Jahre zuvor.
Was ich mich dann aber doch angesichts dieser ganzen Entwicklung frage, wir hatten einige Berichte veröffentlicht, durchaus, das war die Epoch Times, die durchaus sachlich berichtet, jedenfalls ist das so unsere Beobachtung. Und die hatten einen Bericht gebracht, dass in China die Krematorien 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche gearbeitet hätten, neues Personal einstellen mussten, sogar mobile Krematorien wurden eingerichtet. Was haben die denn da dann verbrannt, wenn das nicht über die Maßen viele Menschen mehr gewesen sind, die gestorben sein könnten?
Sie haben, ich müsste mal eben nachgucken, aber Sie haben allein in der Provinz, das ist in Hubei gewesen, wo Wuhan liegt.
Nicht? Ja, Hubei.
Da müssen Sie im Jahr allein mit 150.000 Pneumonietoten rechnen. Das heißt, die an Lungenentzündung sterben. 150.000. Also wenn Sie da ein Krematorium haben, das hat allein schon durch die schon eine ganze Menge zu tun. Und die machen ungefähr so 10-12% der Toten aus. Das heißt, Sie haben, wenn Sie 50 Millionen Menschen haben in Hubei, dann ist es so, dass wenn sie ein Durchschnittsalter haben von 80 oder 100 Jahren, ja, da sterben einige, ja, nicht ganz eine Million, aber 800.000 oder so im Jahr sterben da wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, das Krematorium hat immer viel zu tun, hat sich nur keiner darum gekümmert. Jetzt kann man schöne Filme machen und macht den Leuten Angst damit. Und das ist genauso, wenn sie die meisten Fragen, die ich kriege, weshalb ist es so ein Chaos und weshalb ist so eine Notsituation in den Krankenhäusern Italiens. Wissen Sie, dass in Italien hat zum Beispiel eine sehr, sehr, ja, problematische Situation, was die Antibiotikaresistenzen angeht. Da sind ungefähr, in Italien sind 26% der Fällen gibt es Antibiotikaresistenzen, bei Deutschland in 0,5% aller Fälle. Das heißt, in Italien ist es ohnehin gefährlicher. Die nosokomialen Infektionen, das heißt die Infektionen, die man im Krankenhaus erst erwirbt, weil die Keime im Krankenhaus gehäuft auftreten, da sind ja all die Kranken, die diese Keime mitbringen, die sind sehr, sehr hoch. In Krankenhaus zu gehen, ist sehr gefährlich. Und die Italiener, habe ich mir sagen lassen, haben große Angst vor ihren Krankenhäusern. Da ist wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun. Da muss viel mehr Personal hin, da müssen viel mehr Ressourcen hin, da muss viel bessere Hygiene sein. Und ich denke mir, dass das auch die Ärzte dort, dass sie sich freuen, dass sie jetzt endlich mal Aufmerksamkeit kriegen, damit endlich mal mehr Ressourcen in diese gesundheitliche Versorgung in Italien reingesteckt werden. Ich wünsche ihnen das auch. Aber die Tote gibt es nicht mehr in Italien.
Okay, glauben Sie denn, ich will die Frage nur noch mal kurz wiederholen, glauben Sie denn, dass dieser ganze Hype jetzt auch hier in Europa der Sache geschuldet ist, dass viele, auch ältere oder sogar alte Menschen, jetzt in Panik sind, die vielleicht Vorerkrankungen haben und schnell zum Arzt laufen, in die Klinik laufen und das Ganze dann natürlich noch schlimmer machen?
Sie können natürlich durch diese Maßnahmen, die jetzt im Rahmen dieser Versuche dort der Bevölkerung etwas Gutes zu tun, da ist ja unheimlich viel verändert worden. Die Leute werden informiert, werden auch fehlinformiert, kriegen Angst und gehen dann extra zum Arzt oder bemühen sich um ärztliche Hilfe. Dadurch entstehen natürlich auch Engpässe und Notlagen in den Krankenhäusern. Und dadurch gehen Menschen, die eigentlich es gar nicht nötig haben, vielleicht oft zum Arzt, weil sie Angst haben. Also da, was da alles zusätzlich als Faktor eine Rolle spielt, wenn man jetzt anfängt zu zählen, wie ist die Versorgung und wie ändert sie sich dadurch, wenn die Leute Hamsterkäufe machen mit Desinfektionsmitteln, was hat das für eine Auswirkung? Desinfektionsmittel brauchen sie natürlich, obwohl ich mich wundere, weshalb man da nicht einfach normalen Industriealkohol nimmt. Der hat auch eine sehr desinfizierende Wirkung und der lässt sich ganz leicht herstellen. Also von daher, da dürfte es eigentlich keine Engpässe geben.
Sagen Sie ganz kurz, wie er hergestellt wird, weil wir ansonsten geflutet werden mit Fragen.
Der Alkohol?
Ja.
Wissen Sie, es gibt in meiner Heimatstadt Flensburg, ist eine Brauerei, die Flensburger Brauerei. Und die Flensburger Brauerei, die stellt auch alkoholfreies Bier her. Das macht sie so, dass sie das normale Bier braut und dann entzieht sie den Alkohol einfach chemisch. Und dann verkauft sie den reinen Alkohol an die Industrie. Das ist natürlich geeigneter Alkohol. Überall, wo alkoholfreies Bier hergestellt wird, kriegen sie auch reinen Alkohol zur Desinfektion. Zum Beispiel.
Isopropyl. Aber es ist leicht, Alkohol herzustellen. Oder sowas, ja. Ich kann mich erinnern an einen Beitrag, den wir ausgestrahlt haben vor einigen Jahren. Da waren Sie als Vorstand von Transparency International, vielleicht sagen Sie kurz was zu dieser Organisation, und haben offengelegt, dass im Zuge der Schweinegrippe bereits im Vorfeld, vor der Ausrufung der Schweinegrippe, Lobbyinteressenten aus höchster Politik in Frankreich und anderen Ländern Fabriken hatten bauen lassen, die einen Impfstoff gegen die Schweinegrippe hergestellt hatten.
Ja, das habe ich sehr gründlich recherchiert. Damals gab es ja erst die Vogelgrippe, 2005 etwa, und die war der Anlass dann, SARS war noch vorher, das war der Anlass dann, dass die Weltgesundheitsbehörde praktisch vor der Aufgabe stand, solche Pläne zu machen für solche Pandemien, wie sie das ja nannten. Das heißt, dass ein bestimmter Erreger sich um die ganze Welt verbreitet und die Menschen sehr, sehr krank macht und viele sterben, dass eine Notsituation dadurch entsteht. Und damals hat man diese Pläne gemacht und die großen Impfstoffhersteller haben dann mit den einzelnen Nationalstaaten Verträge abgeschlossen. Falls eine solche Pandemie von der WHO ausgerufen wird, dann würden sie ganz schnell diesen Impfstoff herstellen. Und da würden sie extra Fabriken bauen dafür und dann würde das ganz schnell gehen. Und diese Vorbereitung, die haben sie sich natürlich staatlich auch finanzieren lassen. Und da haben sie viele Gelder gekriegt. Und als dann aber keine richtige ernsthafte Welle kam, keine richtige Pandemie kam, da haben sie dann eine gemacht und haben einen Wahnsinnshype gemacht, haben die Leute in Angst und Schrecken versetzt und die WHO hat da mitgemacht. Die WHO hat dann die Pandemie angerufen, ausgerufen. Und zwar hat sie die ausgerufen, weil sie einfache Rechenmodelle gemacht hat. Sie hat einfach gesagt, oh, da ist ein neuer Erreger, auch ein neuer Erreger angeblich, obwohl der gar nicht neu war. Ein neuer Erreger. Und dieser neue Erreger, der könnte ganz gefährlich sein. Und da muss, außerdem verbreitet er sich sehr, sehr schnell, dass der schon vorher überall bei den Menschen nachweisbar war und dass der sogar Antikörper viele Menschen dagegen hatten. Das hat man dann hinterher dann auch zugegeben. Aber das war damals eine Riesenpanik und diese Panik wurde gemacht, damit die WHO dann nachher sagt, oh, jetzt ist die Pandemie da. Und damit sie das sagen konnten, mussten sie zwei Kriterien für den Notfall wegnehmen. Das ist nämlich, dass es sehr schwere Erkrankungen sind, das waren es damals auch nicht, und dass sehr viele Menschen sterben. Das haben sie aus der Definition einfach gestrichen. Und dann war die Pandemie da. Dann hieß es nur noch, ein neuer Erreger verbreitet sich über die ganze Welt. Und das ist jedes Jahr der Fall.
Also das heißt, der neue Erreger, der muss gar nicht gefährlich sein. Pandemie heißt schon, das Ding ist flächendeckend, verbreitet sie sich und damit werden schon die ganzen Notfallmaßnahmen gezogen.
Das haben wir damals schon gesagt. Im Europarat in Straßburg war das schon deutlich, dass das war... Alle Leute haben gestaunt über das, was die WHO da von sich gab. Denn wenn es nur ein neuer Erreger sein muss, der sich weltweit verbreitet, dann haben wir jedes Jahr eine Pandemie. Weil das machen Viren. Viren müssen sich dauernd verändern. Viren sind immer neu. Denn die Viren, die es schon gibt, die wir schon im letzten Jahr kennengelernt haben, die können uns nicht mehr so doll krank machen, weil wir schon immun sind dagegen. Das heißt, die Viren müssen sich immer, immer ändern. Es gibt jedes Jahr neue Virusuntertypen. Und die gehen natürlich dann, verbreiten sich auf der ganzen Welt. Das heißt, jedes Jahr verbreiten sich neue Viren auf der ganzen Welt.
Herr Dr. Boda, entschuldigen, ich hoffe, dass wir die ganze Aufzeichnung in den Kasten bekommen. Deswegen mache ich ein ganz kleines bisschen Zeitdruck. Verzeihen Sie das bitte. Mhm. Wir haben jetzt allerdings andere Bedingungen, nämlich wir haben eine weltweite Freiheitsbeschneidung. Menschen werden in Städten eingeriegelt, die Geschäfte werden geschlossen, das Finanzsystem und das globale Geldsystem sind kurz vor dem Kollaps oder befinden sich bereits in freiem Fall. Das heißt, diese Maßnahmen hier, die greifen weitaus tiefer, als es jeder Fall gewesen ist. Ich möchte da nochmal auf eine Sache zurückkommen, wenn Sie sagen, die WHO hat das Wording, die Definition der Pandemie einfach verändert, was ja bis heute dann auch der Fall ist. Gleichzeitig ist zum Ausbruch dieses Coronavirus im Januar China das erste Land gewesen, wo dieses Coronavirus offiziell ausgemacht wurde. Und China ist dann, die chinesische kommunistische Regierung ist dann relativ schnell an die WHO herangetreten und hat gesagt, wir haben jetzt hier einen Notfall, woraufhin die WHO relativ schnell reagiert haben und eben diese Pandemie, also die hat ein bisschen gedauert, aber die Panikmache war damit im Gange. Jetzt weiß man, wenn man sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt, dass die WHO finanziert wird, auch von Ländern wie zum Beispiel China, aber auch von Impfspezialisten, Leute, die an Impfstoffen interessiert sind, viel Geld da investieren und forschen, wie beispielsweise die Bill and Melinda Gates Stiftung, die auch in diesem Probeszenario, das war ja diese Übung 201 in New York am 18. Oktober 2019, wo eine Pandemieübung stattgefunden hat zum Coronavirus. Und wie gesagt, Bill Gates finanziert die WHO auch mit sehr hohen Beträgen. Sehen Sie da irgendeine Interessensverbindung?
Ja, diese Gelder sind meistens zweckgebunden und das ist nicht in Ordnung. Das heißt, wenn einer dort in die WHO investiert, dann hat er auch bestimmte Erwartungen und nimmt auch Einfluss auf das, was dann dort gearbeitet wird, nimmt Einfluss auf die Besetzung der Positionen, die dort vergeben werden. Und es sind ganz starke Interessenkonflikte, die dadurch entstehen, dass die Länder einfach nicht genügend Geld geben von sich aus, die Nationalstaaten, um die WHO arbeitsfähig zu erhalten und arbeitsfähig zu machen, ohne diese industriellen Mittel, ohne diese Stiftungsmittel und auch ohne die freiwilligen Mittel, die einige Staaten geben, weil sie damit ihre Gesundheitswirtschaft fördern wollen. Einige Staaten funktionieren wie eine Geldwaschmaschine für die Industrie, wenn es um die Finanzierung der WHO geht. Das heißt, das sind alles geirrmarkte Mittel. Das sind Mittel für bestimmte Projekte. Und das ist problematisch, weil dadurch immer diese Interessenkonflikte entstehen. Die WHO ist nicht frei zu gucken, wo ist die Not am größten, wo müssen wir uns drum kümmern, sondern die WHO kümmert sich um das, wofür sie Geld kriegt. Und das ist problematisch.
Ja, ich hatte einen Zeitartikel neulich vorliegen. Die Zeit ist also ein politisch korrektes Medienorgan, die in der Überschrift geschrieben hatte, Bill Gates sei der heimliche WHO-Chef. Also es gibt ja durchaus Hinweise, dass der sogenannte Mainstream auch Bescheid weiß, wie überhaupt diese ganzen Hintergrundinformationen, die Sie uns hier liefern, im sogenannten Mainstream durchaus bekannt sein dürften und müssen. Was glauben Sie denn zum Beispiel, wie unsere Regierungspolitiker, Gesundheitsministerium, Bundesregierung informiert sind über die Hintergründe, die Sie uns hier nennen?
Ja, wissen Sie, das ist sehr, sehr schwierig. Denken Sie an die denken Sie an den Bankenskandal, denken Sie an den VW-Skandal, denken Sie an all diese Dinge. Wir müssen leider feststellen, dass wir uns auf viele Institutionen, auf die wir eigentlich angewiesen sind, nicht mehr verlassen können, dass da sehr viele Fremdeinflüsse dann eine Rolle spielen. Wir sprechen bei Transparency von institutioneller Korruption. Das heißt, dass die Institutionen das, wofür sie eigentlich da sind, gar nicht mehr so richtig im Vordergrund sehen, sondern dass sie anderen Dingen gehorchen müssen. Manchmal sind es wirtschaftliche Interessen, denen sie gehorchen, aber es gibt auch durchaus politische Einflussnahme. Wenn Sie an absolutistischere Länder oder Länder denken, wo eine autoritäre Regierung ist, die instrumentalisiert ihre Ämter und ihre Institutionen auch nach ihrem Willen und benutzt sie. Und wenn jetzt ein autoritärer Staat wie China plötzlich sagt, wir wollen jetzt diese Tests nicht mehr machen, dann haben sie plötzlich keine Corona-Fälle mehr. China macht diese Tests jetzt überwiegend an der Grenze und sagt, die Corona-Fälle, die jetzt noch kommen, die kommen alle vom Ausland. Stellen Sie sich das mal vor, in einem 1,4 Milliarden Land, da werden nur noch täglich 40 Fälle gemeldet. Das ist geradezu lächerlich. Vorher waren es auch schon wenig, weil noch nicht so viele Tests da waren. Und je mehr Tests man hatte, da stieg die Zahl der Fälle an. Dann sah man diese ganzen Bemühungen, sah man diese ganzen eingehüllten Menschen, die überall rumlaufen oder die Straßen leer. Und dann braucht man nur aufzuhören mit den Tests.
Ja.
Dann kann man der Welt verkünden, wir haben einen Wahnsinnserfolg gehabt, weil kein Fall mehr gefunden wird. Also das ist eine Frage, der man sicherlich später mal nachgehen muss, wie viele Fälle sind denn oder wie viele Tests sind gemacht worden und wie viele Fälle sind gefunden worden in den einzelnen Ländern, wie war die Messstrategie überhaupt? Das ist alles völlig undurchsichtig.
Also deswegen haben wir auch so wenig Fälle bislang noch in Afrika. Herr Dr. Wodak, haben Sie herzlichen Dank. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Leitung nicht weiter zur Verfügung steht. Vielen herzlichen Dank. Wir werden diese Informationen weiter verbreiten und hoffen, dass damit auch eine gewisse Beruhigung wieder in die Bevölkerung kommen kann. Danke.
Gerne, es ist kein Grund zur Angst, überhaupt kein Grund zur Angst.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Gerne.